Auch einen schönen guten Morgen von mir, liebe Gemeinde. Wir dürfen heute noch einmal in das Buch Ruth hineinschauen, um es abzuschließen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn man sich gegenseitig den Segen Gottes wünscht. Gott segne dich, oder wir beten im Gebet, Gott bitte segne diese und diese Person. Wer kennt diese Worte nicht? Wir sprechen sie uns gerne zu, wir hören sie gerne und wünschen uns gegenseitig den Segen Gottes. Aber was bedeutet das schon? Wie sieht dieser Segen aus? Wie geht es uns, wenn wir diesen Segen Gottes erfahren, der dann über uns ist? Wisst ihr, ich habe eine verhältnismäßig harte Woche hinter mir. Ich durfte 4-mal beim Zahnarzt sein und habe dort das Messer des Zahnarztes gut kennengelernt. Und innerhalb dieser Woche, da erging es mir so, dass sie sehr intensiv war und sehr ereignisreich. Und ich habe mir gedacht, also das ist kein Segen. So sieht es nicht aus, wenn es einem gut geht. So sieht es nicht aus, wenn man viel Schmerzen miterlebt. Das war also kein Segen. Anders wie es später bei Ruth erging. Sie erlebte wirklich gute Dinge. Sie erlebte nichts, wovor sie sich fürchten müsste, sondern sie erlebte den wahren Segen Gottes. Das, wonach wir uns so sehr sehnen, das, was wir uns so sehr gerne zurufen wollen und füreinander beten wollen. Gott segne dich, wir wünschen uns das Gute, wir wollen es haben, dass Gott uns segnet, dass Gott uns Gutes erweist und uns beschützt. Und heute wollen wir innerhalb dieser Predigt sehen, wie Gott seinen Segen ausgießt innerhalb dieser Geschichte des Alltags. Wir haben diese Predigtreihe genannt, eine kleine Geschichte. Eine kleine Geschichte, eine Alltagsgeschichte über eine große Erlösung. Und so möchten wir heute sehen, wie Gott seinen Segen ausgießt. Und lasst uns einmal diesen Text gemeinsam lesen. Aus Ruth Kapitel 4, Abvers 13. Ruth 4, Abvers 13. Und Boas nahm Ruth und sie wurde seine Frau. Und er ging zu ihr ein und der Herr verlieh ihr Schwangerschaft. Und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen sprachen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht hat fehlen lassen an einem Löser. Und sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele und ein Versorger deines Alters sein. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir besser ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Wärterin. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sprachen, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies sind die Geschlechter des Perez. Perez zeugte Hezron und Hezron zeugte Ram und Ram zeugte Aminadab und Aminadab zeugte Nachschon und Nachschon Salma und Salmon zeugte Boas und Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Heute wollen wir anhand von diesem Text den fünffachen Segen Gottes anschauen, den Gott offenbart für Ruth und Boas, für Naomi, für Bethlehem, für Israel und für die ganze Welt. Und wenn wir diese Geschichte von Ruth von Anfang an anschauen und sie uns durchlesen, dann sehen wir zu Beginn sehr viele Probleme. Uns begegnet Hunger, uns begegnet Armut, Sterben, Tod, Weglaufen, Bitterkeit, Frustration. Und wenn wir das Buch dann weiterlesen über die Kapitel hinweg, dann sehen wir andere Dinge. Wir sehen Liebe, wir sehen Einheit, wir sehen Hoffnung, wir sehen Glück, wir sehen Freude, wir sehen Leben. Den Anfang des Buches wünscht sich keiner. Keiner will diese Probleme haben, keiner will Hunger haben, keiner will Armut haben, keiner will durch diese Dinge hindurchgehen, wie Verlust und Sterben und Tod und Bitterkeit. Wir wünschen uns diese Dinge nicht. Wir wollen den Anfang des Buches, den wollen wir nicht haben. Aber auf das Ende schauen wir und wir sehen Glück und Freude und Hoffnung. Das wünschen wir uns. Aber manchmal können wir dort nur hingelangen zur Freude und zur Hoffnung und zum Leben, wenn wir zuvor durch die Zeiten des Leidens gegangen sind, wenn wir bereit sind, durch diese Zeiten des Leidens zu gehen. Auch wenn wir uns den Anfang nicht wünschen, brauchen wir ihn vielleicht in unserem eigenen Leben, um später diesen Segen zu erleben, den Gott uns darin geben will. Nach allem, was Ruth und Naomi erlebt haben, durch ihre schweren Zeiten hindurch, steht jetzt die Hochzeit an. Und hier wollen wir den ersten Segen sehen. Den Segen für Ruth und für Boas. Gott segnet sie mit einem Kind. Ruth wird schwanger und sie bringt ein Kind zur Welt, das Obed genannt wird. Das bedeutet Diener. Und wisst ihr, es kommen viele Kinder auf die Welt, in dieser Welt. Viele Kinder, die geboren werden, viele Schwangerschaften, die wir beobachten können. Und wir könnten dazu geneigt sein, es als etwas Kleines, als etwas nicht so sehr Bedeutendes zu sehen. Aber jede Frau, die ein Kind auf die Welt bekommen hat, die weiß, dass das nichts Normales ist, sondern dass das ein wundervoller Prozess ist, wo es ein Wunder ist, wenn man das überstehen kann. Kein Kind kommt auf diese Welt, kein Kind kann geboren werden, kann gesund sein, ohne Gottes Willen. Kinder kommen nicht einfach so auf die Welt, sondern sie sind von Gott geschenkt und gewirkt und gemacht. Und die Bibel sagt es ganz klar, dass auch so viele Menschen, die keine Kinder bekommen konnten, nicht irgendwelche medizinischen Dinge in der Bibel festgehalten sind, warum das so ist, sondern weil es Gott ist, der den Mutterleib verschließt und ihn öffnet. Das sehen wir so sehr in der Schrift, wenn wir die Bibel durchlesen, ist das kaum zu übersehen. Denken wir an Sarah. Gott erhört Abraham und öffnet Sarah den Mutterschoß in 1. Mose 17, 16, um ihr einen Sohn zu schenken, obwohl sie schon viel zu alt dafür ist. Denken wir daran, dass Gott in 1. Mose 20, Vers 18 das ganze Haus von Abimelech verschließt, jeden einzelnen Mutterschoß in seinem Haus, in seiner Regierung, dass sie keine Kinder bekommen können um Sarah willen. Denken wir daran, dass Gott in 1. Mose 25, Vers 21 Rebekka segnet und Gebete erhört, die für sie gebetet wurden von ihrem Mann, dass sie schwanger werden kann und nicht nur das, sie bekommt sogar Zwillinge, die zwar nicht gut miteinander klarkamen, aber immerhin Zwillinge. Gott öffnet den Mutterschoß von Lea, weil sie verhasst war, 1. Mose 29. Gott erhört das Gebet und denkt an Rahel, und öffnet auch ihren Mutterschoß in Kapitel 30. Auch Hannah konnte zuerst keine Kinder bekommen. Und sie betet mit einem tief betrübten Herzen zu Gott. Der erhört ihre Bitte in 1. Samuel 1. Elisabeth konnte bis ins hohe Alter keine Kinder bekommen. Aber Gott erhört sie und segnet sie mit einem Kind in Lukas 1. Wir können die ganze Bibel hindurchgehen und wir werden feststellen, dass das kein Problem der Neuheit ist, sondern dass das ein Problem war, das schon immer Bestand. Wenn wir die Bibel lesen, fällt es uns auf, Unfruchtbarkeit gehört schon immer zu den Problemen, mit denen Menschen zu tun hatten und die sie beschäftigten und weshalb sie zu Gott beteten. Aber es lag auch schon immer in der Hand Gottes, nicht in der Medizin oder in anderen Dingen, sondern er kann alle Dinge tun. Es liegt in seiner Hand, wem er welches Kind anvertrauen oder auferlegen möchte und eine Familie damit segnet. Wenn wir die Geschichte von Ruth sehen und sie lesen, dann hat sie bereits in jungen Jahren schon viel Leid erlebt. Sie heiratet einen Mann aus dem Volk Israel, sie selbst ist aber eine Ausländerin und 10 Jahre mit diesem Mann zusammen. Und Gott schenkt ihr in diesen 10 Jahren keine Kinder. Gott hat sie anders beschenkt in dieser Zeit. Er hat ihr den Glauben gegeben, er hat sie zu sich selbst geführt, sie hat seine Gnade kennengelernt. Und sie lernt Gott kennen und sie lebt mit ihm und in dieser Zeit ihrer Rettung geht sie dann mit ihrer Schwiegermutter zurück in ein Land, das sie nicht kennt, nachdem sie ihren eigenen Mann verloren hat. Und in diesen 10 Jahren schenkt Gott ihr kein einziges Kind. Sie wird nicht schwanger, sie wird vielmehr ist sie unfruchtbar. Und als ihr Mann stirbt, bleibt sie ganz alleine. Aber als sie in Bethlehem ankommt und Boas kennenlernt, er kennt diese Geschichte, er weiß, wie es ihr geht. Er weiß, dass sie keine Kinder hat. Er weiß, dass sie 10 Jahre verheiratet war. Boas weiß als Mann, er wird eine Frau heiraten, die ihn nicht mit Kindern segnen kann. Und dennoch tut er es. Wir lesen nicht von Ruth, dass es sie beschäftigte. Wir wissen nicht, wie sehr das sie belastete. Sie bringt es nicht zur Aussprache, es wird nicht berichtet, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Kapitel ihres Lebens sie lange beschäftigt hat und sie es irgendwann akzeptiert hat, irgendwann abgeschlossen hat, spätestens als ihr Mann starb. Auch heute ist Kinderlosigkeit ein großes Thema. Man wünscht sich Kinder und kann sie vielleicht nicht bekommen. Manchmal möchte Gott in Zeiten des Nots und in Zeiten der Probleme, denen wir gegenüberstehen, so lange warten. So lange warten, so lange lässt er uns warten, bis wir ihm alles abgeben, bis wir alle Dinge loslassen und ihm vertrauen. Und obwohl Ruth und Boas keinen Grund, keinen einzigen Grund hatten, damit zu rechnen, dass Gott ihnen ein Kind schenken würde, segnet er sie mit diesem riesengroßen Segen. Er schenkt ihnen ein Kind, welches sie dann Diener nennen. Er soll niemand sein, der empfängt, sondern er soll ein dienendes Leben haben. Er soll zum Nutzen sein. Er soll dienen für den Herrn und für Menschen. Oft wollen wir Kindern alles geben, oder? Wir wollen Kinder mit allem beschenken. Wir wollen, dass es ihnen gut geht. Wir wollen Dinge für sie tun. Aber hier sehen wir einen ganz anderen Gedanken. Wir sind mit ihnen beschenkt. Aber dieser Junge, er soll vor allem ein Diener sein. Jedes einzelne Leben, das in eine gläubige Familie hineingeboren wird, ist ein wundervolles Geschenk Gottes, wird als ein Geschenk Gottes gesehen, als ein Segen für die Familie. Was für ein Privileg, ein Kind großziehen zu dürfen nach den Maßstäben und nach dem Willen Gottes. Später kann man dann sehen, was Gott mit diesem Leben vorhat, wohin Gott dieses Leben führt, wie er es gebrauchen will. Ich kann es mir nur ausmalen, mir nur vorstellen, wie sehr sie sich gefreut haben über dieses kleine Kind. Sie haben sich geheiratet und sie haben sich selbst gehabt. Und darum hat Ruth auch gebetet und das hat sie gehofft, das war ihre Erwartung und ihre Freude. Aber Gott hat ihr viel mehr gegeben. Er hat sie viel mehr gesegnet, viel mehr reich gemacht. Ruth hat nur um Boas gebeten und sich gewünscht, von ihm angenommen und von ihm erlöst zu sein. Aber Gott wollte ihr so viel mehr geben. Gott wollte sie so viel mehr segnen, als das, worum sie bei ihm gebittet hat. Ruth, sie ist ein Vorbild für uns gewesen. Sie hat Gott vertraut und sie hat im Glauben gelebt. Und manchmal, da sind wir so beschäftigt mit unseren Problemen, so damit beschäftigt, was nicht läuft, was wir nicht haben, dass wir manchmal diese Dinge loslassen müssen, im Vertrauen zu Gott, auf ihn zu blicken, bis er das tut, was wir nicht können. Manchmal will Gott sehen, dass wir bereit sind, alle Dinge loszulassen und es ihm abzugeben und darauf zu verzichten, bis er uns die Dinge gibt, die wir uns so sehr wünschen. Manchmal geht es nicht anders, dass wir lernen müssen, Dinge loszulassen, die wir lieben, damit wir ein viel besseres Geschenk erleben können, das Gott uns geben will. Und das sollte Ruth hier in besonderer Weise lernen. Sie konnte nichts dafür tun, außer zu bitten und musste diese ganze Sache loslassen. Und Gott schenkt ihr diesen Mann. Aber nicht nur das, sondern er segnet sie noch viel reicher. Manchmal haben wir von Gott so ein Bild, dass wir lange um Dinge bitten und irgendwann ist er so schon ein bisschen genervt von uns, bis er uns dann das gibt, was wir wollen und vielleicht auch nicht so ganz eindeutig. Das erinnert mich immer wieder daran, wenn ich früher als Kind mit meinen Eltern im Einkaufsladen war und ich habe sie so lang genervt mit einer Sache, die ich wollte, bis sie irgendwann nachgegeben haben. Schlimm war es, als noch im Schlecker diese Spielzeugabteilung da war. Da musste man dann mich lange suchen. Aber so ist Gott nicht. Gott gibt uns diese Dinge da nicht widerwillig und weil wir ihn damit nerven. Unser himmlischer Vater ist ganz anders. Er tut das, was wir in Epheser 3, Vers 20 von ihm lernen, dass Gott viel mehr zu tun vermag, als wir bitten können. Wir können gar nicht so viel von Gott bitten, wie er uns zu tun vermag, wie er uns segnen will und segnen kann. Ruth erlebt selbst, dass Gott ihr viel mehr gibt, als sie bittet. Viel mehr gibt, als sie wagt, bei ihm zu beten. Sie erleben Gottes Liebe und seine Gnade im Überfluss in ihrer eigenen Familie, indem er ihnen einen Sohn schenkt, ein Nachkommen, durch den er ihre Familie segnen will. Aber nicht nur Ruth und Boas erleben das, auch Naomi selbst. Sie erlebt auch einen großen Segen. Als die Hochzeit bereits bekannt wurde, da sprachen die Ältesten der Stadt ihre Segenswünsche aus. Lasst uns auch dort nochmal hineinschauen in Kapitel 4, Vers 11. Das war dann die letzte Predigt. Hier heißt es, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel erbaut haben, und werde mächtig in Ephrata und stifte einen Namen in Bethlehem. Und von den Nachkommen, die der Herr dir von dieser jungen Frau geben wird, werde dein Haus wie das Haus des Peretz, den Tamar dem Juda geboren hat. Was wir hier so sehr sehen, ist an diesem Segenswunsch, sie hoffen und erbitten, dass Ruth eine bedeutende Rolle sein wird, wie Rahel und Lea. Beide zunächst unfruchtbar und dann fruchtbar. Sie bauten das Haus Israel, durch ihre Söhne wurden die 12 Stämme. Sie wünschen ihm ein Haus wie das Haus von Peretz. Sie wünschen ihm einen starken, festen Namen in Bethlehem, einen bedeutenden Namen für Boas und seine Familie. Das ist das, was sie ihm vorher wünschen. Und wenn wir an die ganze Geschichte von Naomi denken, dann ist das eine sehr bedeutsame Sache für sie. Sie erlebt schon sehr früh sehr viel Leid in ihrem Leben. Sie entscheidet mit ihrem Mann, dass sie auswandern aus diesem Land. Und ihr Mann stirbt sehr schnell. Und dann ist sie alleine mit ihren beiden Söhnen. Und dann sterben auch diese beiden Söhne und nur ihre Schwiegertöchter bleiben zurück, die aber nicht aus dem Volk Israel sind. Ihr Herz ist vollgeschrieben von Leid. Und sie wird bitter in ihrem Herzen. Sie sieht nicht mehr gute Dinge in ihrem Leben, sondern nur noch das Schlechte, und sie vertraut Gott nicht mehr. Es dauert eine Weile, bis sie in ihrem Leben dann Lichtblicke sieht, bis sie eine Veränderung erlebt und Hoffnung findet für ihr Leben. Und sie setzt ihre ganze Hoffnung darauf, Ruth zu helfen, einen Plan auszuhecken, dass sie zusammenkommen können und dass es Ruth gut gehen soll. Sie wünscht sich das für ihre Schwiegertochter, dass sie Ruhe findet in ihrem Leben. Und jetzt wird Gott hier angebetet. Jetzt wird Gott gepriesen und gelobt dafür, dass diese Frau mitgesegnet wird mit Ruth selbst. Sie preisen Gott dafür, dass er das nicht hat fehlen lassen, einen Löser für sie zu geben. Und das bezieht sich nicht auf Boas, sondern auf den Enkelsohn Obed. Er wird gepriesen hier als ein Erquicker der Seele, als ein Versorger des Alters. Er wird sich später um Naomi kümmern. Er wird ihre Altersvorsorge sein. Kinder waren damals auch ein Reichtum und ein Segen. Und Naomi erhält diesen Segen hier. Sie nimmt diesen Sohn zu sich und sie wird die Amme für den Kleinen und sie sorgt für ihn und sie hat ihn bei sich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man hört immer wieder von dem Opa- und Oma-Syndrom. Es taucht regelmäßig auf, auch hier in unserer Gemeinde. Alles dreht sich um die Enkelkinder und die Enkelkinder sind das Größte und das Tollste und man kann seine ganze Liebe und alles in sie investieren. Und es entsteht eine ganz neue Freude, eine ganz neue Hoffnung im Leben, ein ganz neues Leuchten in den Augen dieser bereits älteren Menschen, wenn Enkelkinder auf einmal in die Familie kommen und hineingeboren werden. Sie haben dann eine besondere Liebe für diese Enkelkinder und wollen ihnen diesen jeden einzelnen Wunsch erfüllen. Und nichts mehr sehen als dieses kleine Kind glücklich. Und es zum Sorgen, egal ob es angebracht ist oder nicht. Das Kind bekommt einfach alles. Als unser erstes Kind geboren ist und wir im Krankenhaus dann einige Anweisungen vom Arzt bekommen haben vor der Entlassung, da hat er gesagt, diese Welt ist verrückt. Es gibt sehr viele Gefahren. Unter anderem gehören zu den größten Gefahren die Großeltern. Die wissen nämlich alles besser. Und sie wissen zu allem immer alles, aber das kann auch gefährlich sein. Und so wurden wir davor gewarnt. Wir selbst haben dann gute Erfahrungen gemacht. Aber Naomi erlebt hier diesen Segen. Was für ein großer Segen. Gott schenkt ihr diesen Enkelsohn, einen Löser, was so sehr ein entfernter Wunsch für sie war. Viele, viele Menschen befassen sich sehr viel mit der Vergangenheit, vor allem wenn sie älter werden, und dann hören wir immer Sätze wie, früher war alles besser, oder wisst ihr noch früher die guten Zeiten, und dann setzen sie sich zusammen und trinken eine Tasse Tee und reden über die alten guten Zeiten und leben darin. Manchmal würde man gern die Zeit zurückdrehen, um Fehler wieder gut zu machen. Manchmal möchte man sie zurückdrehen, um die Zeit nochmal zu erleben, weil sie so schön war. Aber wenn man Enkelkinder hat, dann ist das die Zukunft. Man hält die Zukunft in seinen eigenen Armen. Man fängt an, sich nicht mehr nur mit der Vergangenheit zu beschäftigen und darin zu leben, sondern man schaut in die Zukunft. Man hält ein Kind in den Armen, das irgendwann die Zukunft bilden wird. Das Geschichte erleben wird. Und diesen Wandel können wir bei Naomi erkennen. Sie erlebt hier wahre Freude. Sie bricht den Lobpreis Gottes aus. Sie kommt zurück nach Bethlehem, zuerst gebrandmarkt mit der Vergangenheit, und sie identifiziert sich mit dem Verlust und sie identifiziert sich mit dem Leid und mit ihrer trostlosen Zeit. Aber irgendwann erlebt sie diesen Moment der Hoffnung und lässt die Vergangenheit hinter sich und schaut nach vorne, und sie hält jetzt ihren Enkelsohn in der Hand und sie liebt ihn und sie freut sich, dass sie für ihn mitsorgen darf. Obed heißt der Kleine, Diener. Die Nachbarinnen kommen vorbei und verpassen diesem Jungen diesen Namen. Auch nicht schlecht. Mal in der Nachbarschaft rumfragen, welche Namen gerade gut sind. Meine Nachbarn bekommen bald ein Kind. Und ich dachte, vielleicht wäre es dann angebracht, dass auch wir diesem Kind dann einen Namen geben dürfen. Bis jetzt konnte ich sie noch nicht davon überzeugen. Aber hier sehen wir es. Die ganze Nachbarschaft, alle Menschen um sie herum, sie freuen sich. Sie freuen sich für Naomi, die das von Gott erlebt. Und sie teilen diese Freude mit ihr. Sie freuen sich mit und sehen diesen Segen, den Gott in ihrem Leben über sie ausgießt, dass er für die Großmutter ein so großer Segen ist und sie wahre Freude erlebt. Diese Freude nicht für sich behält, sondern sie gibt ihre Freude weiter an Gott selbst. Außerdem sehen wir auch einen großen Segen für Bethlehem. Nicht nur für die Eltern, nicht nur für die Oma ist das ein großer Segen, den sie erleben, sondern auch für Bethlehem selbst. Der Name Elimelech wäre fast ausgestorben gewesen, und jetzt bekommt seine zurückgebliebene Frau nochmal einen Enkelsohn, der diesen Namen weitertragen wird. Dieser Name, auf den ich schon hingewiesen habe, der Knecht oder Diener bedeuten kann, sollte für Obed eine wichtige Rolle spielen. Aber er sollte nur ein Schattenbild für den Diener, für den Knecht sein, der irgendwann in Bethlehem auf die Welt kommen wird. Ein Schattenbild, der dem vorausgeht, für den wahren Knecht Gottes, der dort zur Welt kommen wird. In Micha 5, Vers 1 heißt es, und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen der Herrscher, der über Israel sein soll, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Hier sagt Gott voraus durch die Propheten, dass Bethlehem zwar zu klein und zu unbedeutend ist, aber aus Bethlehem wird der Herrscher kommen. Aus Bethlehem wird der König kommen, der von Ewigkeiten ist. Eine kleine, unbedeutende Stadt. Sie soll noch bedeutend werden. Sie soll noch wichtig werden. Denn aus ihr, in ihr wird der Messias zur Welt kommen. Hierher werden später, viele, viele Jahre später, Josef und Maria zurückkehren von der großen Volkszählung, um den Herrn auf die Welt zu bringen in einer Futterkrippe. Er wird der wahre Diener sein. Er wird der sein, auf den alle Menschen warten. Er wird der sein, der allen Menschen das Leben bringen kann. Er wird der sein, auf den all die Menschen ihre Hoffnung setzen können, um wahres Leben, wahres ewiges Leben zu bekommen, aus ihrem verlorenen Leben her. Und durch Obed schlägt Gott diese Linie zu diesem Erlöser hin ein. Es wird aber auch ein Segen für Israel werden. Nicht nur die Stadt selbst wird durch Obed gesegnet sein und groß genannt, sondern vielmehr das gesamte Volk Israel wird es noch erleben. Das Buch Ruth zeigt uns das hier ganz am Ende. Es wird ein Stammbaum aufgezeigt, der zwar einige Lücken aufweist, aber das ist nicht weiter tragisch, das war damals auch bekannt dafür. Was wir aber sehen können, ist sehr wichtig. Das Buch beginnt mit Leid und Klagen, endet aber mit einer großen Hoffnung. Nicht nur für glückliche Eltern und glückliche Großeltern, sondern auch mit einem klaren und festen Blick darauf, was kommen wird, auf den Erlöser. Obed nämlich ist der Opa von David. Und David selbst ist eine sehr wichtige Person in der Schrift. Wenn wir an David denken, dann denken wir meistens zuerst an Goliath und an den Kampf zwischen den beiden oder an Bathseba und den Fall von David oder vielleicht noch an die Helden von David. Das sind so die Dinge, an die wir so gerne denken, wenn wir an David denken. Aber lasst uns an eine andere Sache denken aus David seinem Leben. Während er König war, wollte er Gott einen Tempel bauen. Er wollte Gott einen Tempel bauen, ein Haus für Gott, aber Gott verwehrte es an ihm und sagt, du hast zu viel Blut an deinen Händen. Du kannst es nicht tun, dein Sohn wird es tun. Und er verbrachte sehr viel Zeit damit, für seinen Sohn das vorzubereiten. Sein Reichtum und viel Material aufzuhäufen, damit sein Sohn ein Haus für Gott bauen darf. Aber das ist nicht alles, was Gott ihm sagt, sondern er geht noch weiter und sagt, du kannst mir kein Haus bauen, aber ich werde dein Haus bauen. Ich werde dein Haus bauen. Durch dich wird das Volk reich gesegnet werden. Durch dich, aus deiner konkreten Linie, wird der Herrscher der Welt kommen. Das war vorher nicht bekannt. Das wusste niemand. David wusste zwar, dass aus Juda der Messias kommen wird, aber nicht, dass es aus seiner Linie sein wird, dass dieser Messias später Sohn Davids genannt wird. Sohn Davids. Dass aus ihm der Messias kommen wird. Und so bereitet uns dieser Stammbaum am Ende von Ruth darauf vor, dass hier schon die Linie des Erlösers klar wird. Dass David eine wichtige Schlüsselperson wird, wenn wir an den Messias denken. Nicht nur, dass der Messias aus ihm herauskommen wird, sondern auch aus David selbst wird ein riesengroßer Segen für dieses Volk entstehen. Israel selbst wird sehr viel Segen durch diesen Mann erleben. Während David regierte, war es eine Zeit des Wachstums. Das Volk erlebte viel Krieg, viel Eroberung, viel Sicherung des Landes. Er brachte die Lade Gottes zurück und er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er führte das Volk in einer ganz besonderen Weise. Und wenn wir die Psalme lesen, merken wir, er war ein Mann des Gebets, ein Mann der Anbetung Gottes, ein Mann des Lobpreises und er hielt diesen Opferdienst aufrecht. David konnte es nur geben, weil es Obed gab. David konnte es nur geben, weil Gott hier in Ruth aufzeigt, durch diesen jungen Mann, durch dieses kleine Baby, das hier geboren wird, dadurch wird der Erlöser kommen. Und vorher David, dieser große Mann. Israel wird dadurch Segen erleben. Aber nicht nur Israel, sondern auch wir selbst. Die ganze Welt. Das ist auch etwas, das wir nicht übersehen dürfen. Durch Obed entsteht Segen für die ganze Welt und damit auch für uns selbst. Wenn man ein kleines Baby auf den Armen hält, hat man noch keine Ahnung, was Gott mit diesem Baby eines Tages vorhat. Auch hier müssen wir lernen, Gott ganz neu zu vertrauen und große Dinge von ihm zu erwarten. Denn wir wissen nicht, wozu er diese Kinder gebrauchen will, die er in unsere Familien hineinschenkt. Aber hier erleben wir einen Einblick in diese wundervolle Gnade Gottes. Er nimmt eine Frau, eine nicht typische Israelitin, sondern eine Frau von ganz außerhalb, eine Ausländerin, um sich so gnädig zu erweisen in ihrem Leben. Und sie soll die Uroma von David werden, um dann mitzubekommen, dass aus diesem David der Messias kommen wird. Und dieser Christus, dieser Jesus, Er wird für die ganze Welt zum Segen sein. Von der größten Bedeutung für dich und für mich. Und wenn wir die Bibel lesen, dann ist sie voll von dieser Botschaft, so ein starker Gegensatz zu allem, was in dieser Zeit normal war. Wenn wir nochmal in diese Geschichte von Ruth hineintauchen, haben wir es zu Beginn dieser Reihe schon einmal thematisiert. Die Zeit der Richter war die dunkelste Zeit für das Volk. Die Menschen missachteten die Gnade Gottes, missachteten die Gebote Gottes und lebten nach ihren eigenen Willen, nach ihrem eigenen Vorstellen. Sie lebten ohne das, was Gott für sein Volk wollte. Und diese Zeit war außerdem gesegnet von, oder nicht gesegnet von, viel Zorn Gottes. Sie war behaftet von Götzendienst, von Gewalt. Das Joch unter den Feinden war so groß und so schlimm, dass sie ständig vor Gott flehten und bitten, dass er sie erlösen möchte. Und Gott erweckt einen Richter, der sie dort herausführt und sie befreit aus diesem Joch, aus dieser Sklaverei. Aber sie bleiben nicht in diesem Segen Gottes, sondern sie wenden sich wieder von ihm ab, um das weiter zu tun, was sie wollen, weg von ihm. Sie brauchen ihn nur, damit er ihre Wünsche erfüllt. Und sobald es erfüllt ist, rennen sie wieder weg von ihrem Erlöser. Aber hier am Ende, in diesem Einblick in dieses Buch Ruth, findet sich Hoffnung und nicht mehr der Fluch, der darauf folgt, was wir nicht mehr tun können, was wir nicht tun und schaffen können. Hier lenkt Gott den Blick weg von unbeständigen Richtern und einem unbeständigen Volk hin zu einem Erlöser. Ein Erlöser, der diesen ganzen Fluch, den die Menschen vorher selbst tragen mussten, für sie getragen hat. Ein Erlöser, der die ganze Strafe, den ganzen Zorn Gottes, den er über diese Menschen ausgegossen hat, selbst tragen wird wegen unserem eigenen Versagen. Damit wir selbst in diesem Glauben leben können, selbst auf den Retter blicken können, um einen vollständigen Segen Gottes zu erleben. Bisher konnte dieses Volk nur so lange auf dem richtigen Weg sein, solange dieser Richter am Leben war. Und er starb und es ging wieder von vorne los. Aber jetzt schenkt Gott einen Richter, jetzt schenkt Gott einen Retter und lenkt diese heilsgeschichtliche Bahn hinein, damit er ewig unser Retter ist, damit er nicht stirbt und ewig uns umsorgt. Dieser Jesus soll uns zum großen Segen sein und wir finden einen unglaublichen Segen in ihm, wenn wir auf ihn schauen. Lass uns nur drei Dinge davon ansehen, um davon neu begeistert zu werden, was für einen Segen wir in ihm haben. Zum einen sehen wir in Epheser 1, Vers 3, dass wir mit jedem geistlichen Segen in ihm gesegnet sind. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. In Jesus erleben wir jeden geistlichen Segen. Vollständig gesegnet sind wir in ihm. Mit ihm können wir sagen, hier kennt Gottes Segen keine Grenzen mehr. Es sind dem Segen Gottes, was er uns geben will, keine Grenzen mehr gesetzt. Wir sind vollkommen in ihm gesegnet, grenzenlos. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Dann sind wir erlöst. Wir haben den größten, herrlichsten Segen, den man sich nur vorstellen kann. Mit jedem Segen gesegnet. Manchmal, da bleiben wir bei einem Segen stehen, wie Ruth und Boas, durch ein Kind oder durch ein Enkelkind. Zeitlicher Segen, in dem wir uns in diesem Moment freuen. Aber bei Christus sind wir dauerhaft gesegnet in den tiefsten Ebenen unseres Lebens. Es wäre dann so, wenn meine Eltern mich in dem Spieleland nicht mehr gefunden hätten und ich für immer dort bleiben könnte und alles in freien Zügen auskosten könnte und niemand würde mich in Ewigkeit in diesem Spieleland stören und mir würde es nie langweilig werden. So geht es uns, wenn wir in Christus sind. Wir haben den vollkommenen Segen, wir sind für immer bei ihm und wir dürfen alles genießen, was er uns geben will und er gibt uns alles. Während wir früher die Strafe Gottes verdient hätten, unter dem Zorn Gottes leben müssten, gibt es jetzt nichts mehr, gar nichts mehr, was er uns vorenthält. Er will uns alles geben, was er uns geben kann. Er gibt es uns in seinem Sohn. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ewiges Leben hast in ihm, dann gibt Gott dir alles, was er hat. Er gibt es dir in seinem Sohn Jesus Christus. Römer sagt, wenn Gott selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Wenn er ihn nicht wegen uns verschont hat, dann wird er uns auch mit ihm alles geben, alles schenken. Gott hat keine Rücklagen für seinen Segen. Gott legt sich nichts von seinem Segen zurück, um es uns vielleicht irgendwann mal in schlechten Zeiten zu geben, wenn wir all seinen Segen schon verbraucht hätten. Nein, er gibt uns alles. Wir dürfen es haben. Wir sind in ihm gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Gott hat alle seine Rücklagenkonten aufgelöst und gibt uns alles, was er hat, damit wir darin leben dürfen und es genießen dürfen, was er uns geben möchte, weil wir in ihm geliebt sind. Das ist eine wundervolle Botschaft. Denken wir an 1. Korinther 11, 6, Vers 11, dass wir in ihm erlöst sind. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt und gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus durch den Geist unseres Gottes. Vorher waren wir genau die Menschen, die Paulus dann in diesem Text vorher beschreibt. Menschen, die Gott nicht kennen, Menschen, die voll sind mit ihrer Sünde, die nach eigenen Vorstellungen leben, Menschen, die nicht in den Himmel kommen können. Sie können es nicht. Früher waren wir genau diese Menschen, die keine Möglichkeit haben für Rettung. Jetzt aber in Jesus, da sind wir abgewaschen. In Jesus sind wir geheiligt, in Jesus sind wir gerechtfertigt. Wie viel mehr will Gott uns geben? Wir haben es nicht verdient, in den Himmel zu kommen, aber er hat uns trotzdem abgewaschen von unserer Schuld. Wir standen vor ihm, voll beschmutzt mit all dem Dreck unseres Lebens und sündigen Herzen, und er hat uns abgewaschen. Er hat unsere Sünde von uns genommen, uns rein gemacht, uns sauber gemacht. Wir waren so weit entfernt von der Heiligkeit, aber er hat uns entschieden, uns zu heiligen und zu seinem Eigentum zu machen, das für ihn leben darf und ihn lieben darf und Gott Vater nennen darf. Wir waren ungerecht vor ihm. Wir hätten sterben müssen. Aber er hat uns freigesprochen. Nicht, weil er es einfach kann, sondern weil Jesus für uns diese Strafe erlitten hat. Damit wir gerechtfertigt sein können mit seiner Gerechtigkeit, weil wir in uns keine Gerechtigkeit haben. Wir dürfen leben, weil er uns sein Leben gegeben hat. Es gibt keinen größeren Segen, als den Segen dessen erlöst zu sein. Es gibt nichts, was wir größer erleben könnten in unserem Leben, keinen größeren Wunsch, keine größere Freude, als abgewaschen zu sein von unserer Schuld. Nichts, was uns mehr niederdrücken könnte, aber auch nichts, was wir in größter Form loswerden können. Unsere Schuld, das ist der größte Segen, den Gott uns anzubieten hat, den Segen in seinem Sohn Jesus Christus. Aber auch als seinen dritten Segen, den wir in Jesus finden, es gibt viel mehr, ich wollte mich nur beschränken, dass wir in Jesus Christus geliebt sind. Wir sind in ihm geliebt. Römer 5, Vers 5, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. In Jesus sind wir so reich, geliebt von Gott. Gott hat seine Liebe über uns ausgegossen. Er hat seinen Geist über uns ausgegossen. Diese grenzenlose Liebe, die wir in ihm finden können, diese unendliche Liebe, gibt er uns durch seinen Sohn Jesus, weil er für uns gestorben ist, als wir noch kraftlos waren, als wir noch irgendetwas bewirken könnten. Wir waren kraftlos, wir waren schwach, wir konnten nichts tun, wir waren klein und wir waren erbärmlich. Aber Gott hat sich entschlossen, seinen Sohn auf diese Welt zu senden, damit er für diejenigen, die gottlos sind, stirbt. Er erschließt sich, seine Liebe über uns auszugießen. Und wir könnten diese Liste noch lange, lange weiterführen, um viel Segen in Jesus zu finden, viel Segen in ihm zu sehen, um zu sagen, ja, wir sind so reich gesegnet in ihm. Wir können so einen reichen Segen in ihm erleben. Und doch stellt sich für dich und mich die Frage, ergreifen wir diesen Segen? Sehen wir diese Dinge noch als Segen? Manchmal mögen wir uns vielleicht viel mit Dingen beschäftigen, die wir uns wünschen und sagen würden, das wäre ein toller Segen. Das wäre jetzt gut für mich. Das wäre jetzt gut in meinem Leben. Ja, ich bin erlöst und ich bin ja auch schon dankbar dafür. Aber das wäre wirklich toll. Wenn Gott mir das geben würde, dann wäre ich für immer, immer dankbar. Manchmal mögen wir vielleicht dazu neigen, die Dinge zu sehen, die nicht so gut laufen. Die Dinge zu sehen, die noch besser sein sollten.
Aber lasst uns darauf blicken, was unendlich ist. Lasst uns darauf blicken, was wir in dem finden können, den Gott uns gegeben hat, damit wir in ihm reich gesegnet werden. Ruth und Boas, sie lebten in einer Zeit, die von Leid und Not durchdrungen war, geprägt war. Sie lebten in einer Zeit, die viel Unglauben und Ungehorsam mit sich brachte. Und in gewisser Form hat sich das nicht verändert für uns. In gewisser Form leben auch wir heute genau darin und sehen in unserem Umfeld genau das. Ungehorsam Gott gegenüber, Unglauben. Wir haben es heute viel mit Unmoral in unserem Umfeld zu tun und erleben viel Zeiten, die mit Gericht Gottes und mit Gottes Ferne zu tun haben. Und obwohl wir in dieser Zeit leben, obwohl es eine dunkle Zeit ist, eine dunkle Gesellschaft, eine dunkle Welt, in der wir jetzt leben, ist, können wir den größten Segen erleben in Jesus Christus. Aber es ist notwendig. Es ist notwendig, dass wir unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. Dass wir alles, was wir haben, ihm abgeben und auf ihn blicken und unseren Glauben auf ihn setzen, auf den, der durch David kommen sollte und durch David gekommen ist, indem wir unser ganzes Leben, alles, was wir haben, unter seinen Segen zu stellen. Ich will uns heute ermutigen und uns aufrufen, von diesen falschen Wegen, den Wegen der Undankbarkeit, den Wegen des Unglaubens, den Wegen der Bitterkeit abzukehren, um diese Hoffnung neu auf ihn zu setzen, um diesen Reichtum des Segens zu erfahren, den er uns heute geben möchte. Amen. Lasst uns noch aufstehen und jeder, der beten möchte, der darf das gerne tun. Herr Jesus Christus, auch wir erlebten selbst diese Zeit der Richter in unserem Leben voll Dunkelheit und voll Gottes Ferne. Auch weil du uns begegnet bist und weil wir dich erfahren durften, Herr, wurden wir hineingeführt in ein Leben, in dem wir reich gesegnet sind. Ein Leben, in dem du uns angenommen hast. Ein Leben, in dem du dich selbst für uns hingegeben hast. Dürfen wir den größten Segen erfahren, Herr, in dir selbst. Deshalb möchten wir beten, Herr, lass uns unseren Blick heute ganz neu auf dich richten, dass wir dich ansehen, voll Glauben und voll Vertrauen, dafür, wer du bist und was du getan hast, Herr. Danke, dass du uns so reich segnen willst, dass wir diesen Segen auch heute in dir erfahren dürfen. Amen.